ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Willkommen dazu, sagt Annette Mielitz. Ein Willkommen auch meinem Gast, das ist Bertram Weißhaar aus Leipzig.
Hallo.
Sie sind Landschaftsplaner mit Spezialisierung auf die Spaziergangsforschung. Und so kommen Sie auch an Orte, die wir nicht so wirklich auf der Karte haben, die wir nicht so sehr zu Fuß unterwegs sind. Tagebaue zum Beispiel. Gerade haben Sie ein Buch veröffentlicht, das das Erbe der Braunkohle-Ära aus kultureller Perspektive in den Blick nimmt. Das ist ja eher eine ungewohnte Perspektive in diesem Zusammenhang. Und das Buch heißt »Nach der Kohle – andere Landschaften«. Was also bleibt von den teils gigantischen Tagebauen, wenn in 12 Jahren der letzte Kohlezug abgefahren sein wird? Ja, und anders als den meisten von uns sind Ihnen, Bertram Weißhaar, die Restlöcher, die Kippen, die Gruben, die Mondlandschaften, wie man es auch immer nennt, gibt es ja viele Bezeichnungen, vertraut, und zwar in allen Stadien. Können Sie diesen Landschaften eine Ästhetik abgewinnen?
Ja, eine ganz besondere sogar. Also nur deswegen im Grunde genommen beschäftige ich mich auch schon jetzt viele Jahre damit. Und tatsächlich in den 90er Jahren bin ich das erste Mal an so einen Tagebau drangekommen bei einer Exkursion. Und vorher hatte ich nie etwas davon gehört. Und dann steht man an so einem Loch und man hat erstmal keinen Begriff, keine Schublade, in die man dieses fremde Phänomen einfach einsortieren kann. Und dann fängt die Faszination an, man versucht, Erklärungen zu finden. Und schon war es begonnen, meine Auseinandersetzung damit. Und die endete bis heute nicht wirklich.
Und Sie haben auch bereits in den 90er Jahren, das war dann glaube ich Mitte der 90er, Spaziergänge unternommen, in die Grubenführungen veranstaltet für interessierte Menschen. In Golpa Nord zum Beispiel, wie dieser Tagebau hieß, das ist heute Ferropolis, ein großer See. Das Bauhaus in Dessau hat sich damals glaube ich auch angeschlossen. Und Sie haben schon damals auch gespielt, sage ich mal, mit der Landschaft. Sie haben getestet, was dort wächst, aber auch wie es ist, auf einem Liegestuhl zu liegen. Was hat Sie da interessiert? Warum haben Sie das gemacht?
Ja, also man muss das nochmal wieder erinnern. In den 1990er Jahren gab es in Deutschland, in dem neu wiedervereinigten Deutschland, keine größere Zerstörung als Braunkohle. Und Sie hatten schon angesprochen, die Spaziergangsforschung oder Spaziergangswissenschaft von Lucius Burckhardt, den ich im Studium kennenlernte. Und er sagt eben, die Landschaft existiert bei uns hauptsächlich eigentlich im Kopf. Also was ist es, was da vor uns liegt? Ist es jetzt zerstörte Umwelt? Ist es ein Betriebsgelände? Oder ist es Landschaft? Das war die Frage, die mich damals umtrieb. Und ich hatte eben mit dem, unterstützt durch das Bauhaus Dessau und die Bergbaugesellschaft LMBV, öffentlichen Spaziergang veranstalten können. Und die Frage war, werden diese Teilnehmer, die da kommen, überhaupt kommen? Werden sie das als Betriebsgelände sehen, also wie so eine Bergbauführung? Oder werden sie Landschaft erleben? Und man kann sagen, alle waren sofort irgendwie in der Landschaft. Und es wurde wiederholt und wurde wiederholt. Und 4 Jahre lang bin ich dann mit Besucherinnen durch diese Tagebau spaziert. Und 2000 gründete sich dann die internationale Bauausstellung fürs Pücklerland im Lausitzer Revier. Die hat dieses Konzept dort dann übernommen und 10 Jahre weiter fortgeführt. Und in diesen 15 Jahren sind so ungefähr 30.000 Menschen durch die Tagebaue spaziert und durch die Landschaft eben.
Also das Interesse war groß.
Das Interesse war groß und ich bin mir ziemlich sicher, seit 2010 gibt es solche Angebote nicht mehr in der Form. Das würde sofort wieder Zuspruch finden und jetzt sind wir ja in der Situation, 2038 soll spätestens der letzte Tagebau stillgelegt werden. Das heißt also, es bleiben uns jetzt noch roundabout 15 Jahre, wo man noch in diese Zwischenlandschaft hineinkommen kann. Mhm. Und es sind ja so verbotene Areale. Also man darf da ja nicht hin, wenn man nicht zum Bergbau gehört.
Ja, solange da noch Bergrecht herrscht, ne?
Ja, und es ist auch, hat auch seinen guten Grund teilweise. Und deswegen ist es so ein Terra Incognita. Also es ist eigentlich so ein weißer Fleck auf der Landkarte, obwohl wir flächendeckend mit Satelliten erforscht sind, weiß eigentlich die breite Bevölkerung von Deutschland gar nicht, was da ist und worüber wir reden. Deswegen wäre es unglaublich wichtig, dass man diese Spaziergänge jetzt wieder beginnt, also die Areale jetzt wieder öffnet.
Sich also, das erobert für die Öffentlichkeit, genau. Hätte denn, und diese Frage werfen Sie im Buch auf, und ich finde die so originell, dass ich sie Ihnen an dieser Stelle auch gern stellen möchte, hätte Caspar David Friedrich mit seinem Hang ja zu menschenleeren Landschaften mit spezieller Anmutung, hätte der Tagebaurestlöcher gemalt, wenn es zu seiner Zeit schon welche gegeben hätte?
Ich gehe sogar so weit und sage, er würde sich da unten anketten, um zu verhindern, dass diese Landschaften geflutet werden und seine Zeitgenossen ebenso. Und einen schönen Bildvergleich gibt es zu den Vulkanlandschaften. Also ich war beispielsweise da mal auf La Palma und dort gibt es jetzt seit einem Jahr, zwei Jahren Führungen durch das Areal, das beim letzten Vulkanausbruch zerstört wurde. Und man kann immer noch nicht überall hingehen wegen der schädlichen Gase. Und das ist ja eine enorme Zerstörung von Kulturlandschaft. Menschen haben ihr Dorf verloren und Touristen finden das als Attraktion. Die Landschaft ist total bizarr. Also es gibt quasi eine gefährliche Landschaft. Man hat kulturell einen Umgang damit entwickelt, wie man da geführt durchgehen kann. Es ist auf jeden Fall eine Landschaft, ein besonderes Bild. Und jetzt ist so die Frage, also die Tagebaue sind im Grunde genommen Braunkohlekrater, so wie die Vulkankrater, nur haben wir sie noch nicht so gelesen. Mhm. Also das hat mich eben die Spaziergangswissenschaft gelehrt. Man muss das Bild im Kopf verändern, also einen anderen Blick darauf, einen anderen Zugang. Und dann wird aus dem, was da schon ist, wird plötzlich Landschaft. Und das eine ganz besondere. Man muss ja nochmal erinnern, das sind Dimensionen, das sind die größten fahrenden Maschinen der Welt, die da ihre Arbeit verrichten. Sie sind über Kilometer hinweg vernetzt mit Gleisanlagen und Fließbändern. Und nur der Bergbau kann derartige Landschaft gestalten. Kein Gartenarchitekt, kein Gartenbaubetrieb ist jemals in der Lage, solche Landschaften herzustellen. Und jetzt haben wir gewissermaßen ein Momentum in der Geschichte. Die nächsten 10 Jahre können wir jetzt noch einen Diskurs dazu führen und die Bergbaugesellschaften dazu ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass sie eine besonders schöne, außergewöhnliche Landschaft herstellen. Und wenn wir erst in 10 Jahren damit anfangen, dann brauchen wir nicht mehr darüber reden, dann ist es vorbei.
Bevor wir auf Ihre Zukunftsvision kommen, auf die Landschaft, die da zu gestalten wäre, Ihrer Meinung nach, würde ich jetzt noch mal kurz in die Vergangenheit schauen, nämlich in die 90er Jahre, wo Sie dann irgendwann Ihre Wanderungen, Ihre Geführten nicht mehr veranstalten konnten, weil nämlich dann die Rekultivierung begann. Die Flutung der Seengebiete, die wir heute haben, den Geiseltalsee bei Merseburg, die Gotsche bei Bitterfeld-Wolfen, das Neuseenland südlich von Leipzig, um nur wirklich ein paar Beispiele zu nennen. Um die Gotsche entstand damals auch eine relativ vorbildliche Kulturlandschaft. In der Lausitz wurde der Olbersdorfer See mit einer Landesgartenschau verbunden. Entstanden sind, das kann man ja jetzt eigentlich nicht anders sagen, Seen mit einem hohen Erholungswert, mit touristischem Mehrwert, auch wie gesagt mit kulturellen Anteilen. Oder sehen Sie das anders?
Ich sehe es differenziert. Also es gibt sehr viele, sehr attraktive Seen, die auch einen sehr großen Zuspruch erfahren.
Weil so, Wasser lieben wir alle.
Wasser lieben wir, das ist irgendwie Magic. Also man muss nichts machen, nur eine Wasserpfütze und schon ist man irgendwie romantisch gestimmt. Das ist einfach unerklärlich. Es gibt natürlich daneben auch Situationen, die sind sehr irritierend, sage ich mal vorsichtig. Es gibt auch Seen, die sind einfach bis heute nicht fertig. Also da, wo ich spazieren ging, das wurde 99 begonnen mit Fluten. Innerhalb von 3 Jahren sollte diese Grube voll sein. Die ist bis heute nicht freigegeben aus dem Bergrecht und ist bis heute der Seespiegel nicht erreicht, ein Vierteljahrhundert später.
Gerade woran? Gegen, am Wassermangel?
Ja, das Wasser läuft einfach weg im Untergrund. Ne? Mhm. Und es verdunstet mehr, als man damals vor 30 Jahren ausgerechnet hat. Und jetzt erleben wir ja gegenwärtig hier südlich von Leipzig den Störmthaler Kanal. Der war längst fertig und eröffnet. Das fuhren schon Passagierboote dadurch. Und vor fünf Jahren wurde er ziemlich hektisch gesperrt, weil plötzlich in den Böschungen Rutschungen, also Risse entstehen und Material ausgespült wird. Und vergangenen November, nachdem 5 Jahre die Sanierung saniert wird, hat sich die Risikolage noch einmal verschärft. Also an der Stelle geht es eben nicht mehr um Freizeitlandschaft. Da geht es jetzt tatsächlich darum, dass die Autobahnbrücke stehen bleibt. Und viele werden sich vielleicht noch erinnern, in Sachsen-Anhalt, Nachterstedt, der Concordiasee,
ja,
gab es eine Rutschung auf 1 Kilometer Länge, 400 Meter nach hinten die Böschung weggebrochen, 2 Häuser im See versunken, 3 Menschen kamen zu Tode. Diese Situation gibt es eben auch. Und das Initial, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war die Beobachtung, dass im Rheinischen Revier ja auch 3 Seen entstehen sollten. Die 3 größten Tagebaue, glaube ich, die tiefsten auf jeden Fall in Deutschland. Und da wird tunlichst, so war mein Eindruck, tunlichst vermieden zu reflektieren, was sind eigentlich die Ergebnisse der letzten 30 Jahre. So, und das muss im Grunde genommen jetzt einfach mal auf den Tisch. Wir müssen jetzt mal schauen, was haben wir die letzten 30 Jahre Tolles bekommen, Tolles erreicht? Also das gibt's natürlich. Aber wo sind auch die Probleme und was sollte uns das sagen, wenn wir über die nächsten Landschaften nachdenken?
Ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Auseinandersetzung kommen, die gerade aktuell vor Gericht ausgefochten wird in Sachsen, nämlich um die Frage, ob künftig auf dem Kospudener See Motorboote fahren dürfen. Die Landesdirektion scheint das unbedingt zu wollen. Die umliegenden Gemeinden, nämlich Markkleeberg, Leipzig, die wollen das eher nicht. 10.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, auch gegen die Motorisierung dieses Sees, der ja nun so groß auch nicht ist. Was erzählt dieser Nutzungskonflikt? Also sowas gibt es dann auch noch.
Ja.
Das ist ja auch spannend.
Ja, also glaube ich, da können wir einfach mal zurückgehen und sagen, was ist eigentlich Landschaft? Warum ist Landschaft schön? Landschaft ist für uns das Gegenüber des Alltags. Das ist, glaube ich, das ganz zentrale Kriterium von einer Landschaftserfahrung. Und unser Alltag ist einfach, glaube ich, das trifft für alle Menschen mehr oder weniger zu, geprägt durch den motorisierten Verkehr, den wir ständig vor den Augen, vor der Nase, vor dem Ohr haben, sobald wir die Wohnung verlassen. Und jetzt will diese Staatsregierung und manche Touristenverbände unbedingt, dass wir diesen motorisierten Verkehr auf diese gewonnenen Landschaften, auf diese Seen bekommen. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Das hat wahrscheinlich auch was mit Gewohnheit zu tun. Es gehört einfach
ich
dazu.
Ich weiß es nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen gelesen den Ausdruck Petromaskulin. Also ja, so eine Erklärung habe ich nur. Also als wenn die Menschen, die das, die Diskussion vorantreiben, solche Menschen wären, die mit 100 mit dem Motorrad durch die Stadt fahren und dabei Freude haben. Also sowas wollen wir gerade an diesen gelungenen Orten auf keinen Fall erleben.
Im Buch stellen Sie den Zwenkauer See südlich von Leipzig, auch nochmal südlich vom Kospudner, und das finde ich ehrlich gesagt oder fand ich sehr witzig, auch erstmal überraschend, der Insel Hiddensee gegenüber. Bekanntlich hoch im Kurs. 2x2 Fotos, jeweils die Erschließungswege und die Fortbewegungsmittel. Straßen und Autos hier, Wege und Karren dort. Da muss man erst mal drauf kommen, habe ich gedacht. Was wollen Sie mit diesem Vergleich? Ich meine, Sie haben es im Grunde schon angerissen.
Ja, also ich glaube, da sind auch die Fotos sehr deutlich und erzählen das noch mal auf der Bildsprache. Die Insel Hiddensee ist ja für alle Menschen, die je dort waren, oder die Insel Jüst, ein totaler Sehnsuchtsort. Und warum ist das so ein Sehnsuchtsort? Nicht deswegen, weil alles möglich ist, weil jeder Wunsch der Wohlhabenden erfüllt wird, sondern gerade weil etwas nicht möglich ist. Also dort gibt es keine Verkehrsschilder, keine Bordsteine, keine Parkplätze überall. Und das ist das Besondere, das Außergewöhnliche. Und so, jetzt könnten wir ja diese neuen, neu entstehenden Orte an diesen neuen Seen mal denken, es wären Inseln, also Zeitinseln. Also wenn man da hingeht, dann hat man Zeit, sonst braucht man da nicht hin. Und dann lässt man das Auto einfach einen Kilometer vorher stehen und geht einfach zu Fuß oder mit einem Shuttle. Und dann hat man einen anderen Ort. Darum geht es, dass man etwas anderes schafft als das, was wir tagtäglich um uns herum haben.
Ein sehr interessanter Gedanke außergewöhnliche Orte schaffen, indem man dafür sorgt, dass nicht alles möglich ist. Der Diskurs bei MDR Kultur, zu Gast der Spaziergangsforscher Bertram Weishaar. Und Herr Weishaar, Sie meinen, mit Blick auf die noch verbleibenden Restlöcher, da muss jetzt noch was anderes gehen als noch ein See und noch einer mit allem, was dazugehört. Was ist Ihre Vision? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich habe so einen Arbeitstitel. Was vor meinen Augen schon existiert, ist ein Nationalpark Braunkohle. In jedem dieser drei Reviere, die jetzt noch aktiv sind, sollte so ein Nationalpark entstehen. Warum? Weil diese Reviere haben für das ganze Land enorme Lasten getragen. Also es wurden Dörfer zerstört. Es war über Jahrzehnte schlechte Luft und auch die Arbeit war eine schwere. So, und jetzt haben zum Ende diese Reviere gewissermaßen regelrechten Anspruch darauf, dass die Gesellschaft ihnen etwas Besonderes zurückgibt. Und schon in den 1990er Jahren gab es ja die Diskussion, damals hatte Karl Ganser, das war der Direktor der internationalen Bauausstellung Emscher Park, hochgeachtet deutschlandweit, gesagt, so, wir haben irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil da wurde Umwelt zerstört. Aber geschehen ist geschehen. Was machen wir heute? Und er sagte, aus diesen außergewöhnlichsten Veränderungen muss jetzt die außergewöhnlichste Kulturlandschaft entstehen, die je vorstellbar ist. Genau darum geht's. Und wenn man eben so wie ich und etwa 25.000 oder 30.000 Menschen in diesen Tagebauen mal spazieren gehen konnte, da mehrere Tage sogar verbringen konnte. Und wenn man diese Bilder kennt, also so wie Steppe, Wüste, Sukzession, die Kegel, überall erodiert es. Von Woche zu Woche verändert sich das eigentlich. Das Schilf bildet oberirdisch Ausläufer, weil die Erde zu trocken und zu hart ist. Und man kann quasi sehen von Tag zu Tag, wie es weiter wächst. Und es gibt große, weite, nackte Sandflächen, wo man dann die Tierspuren sieht. Im Revierpark Profen südlich von Leipzig, da ist es so ein deutschlandweit ein einmaliges, außergewöhnliches Beispiel, wo so eine wilde Kippe, nicht wieder urbar gemacht, als Park erklärt wurde. 93. Und das ist wirklich bislang das einzige Beispiel aus Deutschland. Das ist quasi wie so ein Vorbild und das ist nur 100-mal größer.
Also ein Stück weit die Landschaft auch sich selbst überlassen.
Das gibt dann auch diesen Aspekt der Wildnis, also dass man etwas einfach sich überlässt und nicht der Versuchung erliegt, man muss alles wieder
Mensch
regeln
muss wieder tätig
und reparieren.
Werden, muss
und
nach seinen Vorstellungen.
Auch nicht, man wüsste alles. Und es gibt ja daneben, also wir sind ja jetzt auch in einer ganz anderen Situation wie in den 90er Jahren. Wir haben andere Diskussionen heute. Es gibt ja quasi auch den Beschluss, 30% des der Landesfläche solle dem Naturschutz mehr oder weniger vorbehalten bleiben. Es gibt den Beschluss, 2% der Landesfläche solle als Wildnis entwickelt werden. Also warum jetzt hier nochmal hunderte, tausende Hektar rekultivieren, wieder urbar machen, Wald, Forst, Acker draus machen, um dann zu sagen, an einer anderen Stelle machen wir Wildnis. Dann lassen wir doch diese Tagebauflächen, die jetzt noch wieder frei werden, aus den letzten 9 aktiven Tagebauen, machen wir doch da von vornherein Wildnis.
Klingt für mich ein bisschen wie ausstellen, in Anführungsstrichen, was übrig ist vom Kohlebergbau. Braunkohlefolgelandschaft für Fortgeschrittene, könnte man sagen, oder? Fortgeschrittene wie Sie.
Also was übrig ist, ist jetzt bei mir so wie finden und übrig gelassen. Aber es geht eigentlich auch um Erfinden.
Inwiefern geht es um Erfinden?
Also die Situation, die man jetzt finden kann in noch nicht sanierten Tagebauen, da findet man eben solche Situationen, die ich gerade versucht habe, bildlich zu beschreiben.
Schilf haben Sie genannt.
Schilf, Kegel, Täler,
ja.
Erosionsrinnen, das ist ganz wichtig. Die Sukzession, die sich von alleine da besiedelt. Und jetzt kann man aber von Gartenarchitekten und Landschaftsplanern noch mal mehr erwarten. Sagen, okay, wir entdecken diese Bilder, diese Mikrolandschaften. Und wir entwickeln jetzt, okay, eine Idee, wie bauen wir das groß. Also wie gestalten wir das absichtlich und kontrastieren nochmal und dann wird es eben mehr als jetzt einfach die gefundene Brache und das kann ja auch mit einem See, mit einem noch entstehenden See kombiniert werden, dass ich quasi um zu dem See zu erkommen erstmal 1-2 Stunden durch so einen Nationalpark durchwandern muss und habe so eine Abfolge von Wüste, von Kegel, Labyrinth, Hochebene, dann wieder Täler und am Ende erreiche ich den See meinetwegen.
Mhm. Ja, da könnte man sicher bisher Ungesehenes hinzugewinnen an Erleben, auch an Naturerleben. Zumal diese Erde und diese Böden, die zu sehen sind, das sind ja tatsächlich tertiäre Böden, die da an die Oberfläche geholt wurden.
Ja,
auch die sind ja anders.
Ja, es gibt ja so Beispiele, aber sie sind eben verteilt über Deutschland. Also in der Lausitz gibt es die sogenannten Geigerschen Alpen oder bei Plessa gibt es so eine Sanddüne. Das sind dort Kippen aus den 1930er Jahren. Also man kann dort fast 100 Jahre in die Vergangenheit zurücklaufen und die Erde dort ist eben so sauer, dass da keine Vegetation Fuß fassen kann. Oder nur ganz, ganz, ganz langsam. Aber es gibt wieder spezialisierte Tierarten, die genau dort jetzt ihr Zuhause finden. Und das sind eben auch Bilder, die wir sonst so in Mitteldeutschland, Mitteleuropa einfach nicht finden.
Möglichkeiten für wirtschaftliche Nutzung, das ist ja auch mal gern gehört, ne?
Ja.
Dieser Kohlerestlandschaften, die sehen Sie aber auch. Sie sprachen vorhin schon das Schilf an.
Ja, also es gibt daneben ja auch nochmal landwirtschaftlich rekultivierte Flächen. Und was seit einigen Jahren mehr und mehr Thema ist, sind nachwachsende Baustoffe, also Alternativen beispielsweise für Rigipsplatten, die mit hohem CO2-Abdruck produziert werden. Unter anderem auch mit einem Abfallprodukt aus den Kohlekraftwerken, die ja dann nicht mehr anfallen in 10 Jahren. Und die Idee ist, diese wieder zurückkommenden Flächen des Bergbaus dort nachwachsende Baustoffe anzupflanzen, also Schilf, Hanf wird wieder entdeckt oder Rohrkolben, das ist die sogenannte Paludikultur. Und das Besondere daran ist, die binden CO2 ungefähr 10-mal schneller als Wiederaufforstung. Also man könnte quasi diese Quelle des CO2s, der Braunkohlegrube, umdrehen zu einer CO2-Senke, indem man da diese schnell wachsenden Pflanzen anbaut mit Hanf. Gibt es ein Beispiel im Geiseltal und das ist eine Pflanze, die auch auf diesen rekultivierten Flächen gut wächst. Die wächst im Prinzip überall. Also noch vor 60, 70 Jahren war Hanf eine ganz zentrale Pflanze in der Landwirtschaft in Deutschland. Es gab sogar Verpflichtungen für Landwirte, so und so viel Prozent ihrer Fläche mit Hanf anzubauen. Und jetzt haben wir aber keine freien Flächen. Und da haben wir vielleicht wieder neue, die quasi jetzt aus dieser Bergbaunutzung wieder zurückkommen. Und die könnte man zuerst einmal damit auch belegen.
Letzte Frage. Das bevorstehende Ende der Braunkohlenära wird den Blick verändern auf das, was davon bleibt, sagen Sie. Inwiefern?
Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Es wird enden oder ist jetzt eigentlich schon weg die Bedrohung von weiteren Dörfern, von weiteren Wäldern. Und auch die Kraftwerke werden in absehbarer Zeit keinen Dreck mehr in die Luft blasen. Und nur deswegen schon verändert sich der Blick darauf. Also das Verschmutzende, Bedrohliche geht weg. Und dann ist es ja auch so, also wir hatten jetzt 130 Jahre Braunkohletagebaue. Und das endet 38. Es endet eine Epoche. Und ein solch epochaler Wandel braucht eine kulturelle, adäquate Antwort. Und da sage ich, okay, 3x1 Nationalpark Braunkohle.
Und der das sagt, ist Bertram Weißhaar, mein Gast heute im Diskurs bei MDR Kultur. Er ist Spaziergangsforscher aus Leipzig. Vielen Dank für Ihren Besuch, Ihren ungewöhnlichen Blick, Ihre kühnen Visionen. Nachzulesen und zu sehen sind Sie in seinem neuen Buch Letzte Kohle, andere Landschaften, erschienen bei Ökom, zum Ende der Epoche Braunkohlebergbau in Deutschland.
Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Tschüss, sagt Annette Mielitz.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.